die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Mr. Ralf, Dr. Stefan, habt ihr eigentlich jetzt auf die E-Mail schon reagiert von der Frau Mechthild Kötze-Hillebrand? Die fand ja, dass ihr die älteren Semester so ein bisschen veräppelt habt.
Das war die Großeltern, die Rolle der Großeltern in der Vorweihnachtsfolge.
Ja, wo wir alle so ein bisschen über einen Kamm geschert haben.
Naja, das war aber gar nicht unsere Absicht. Wir haben ja eigentlich gesagt, es ging, glaube ich, um das gute Buch. Wir haben so ein bisschen, weil wir das so oft hören mit dem guten Buch. Also an dieser Stelle Abbitte für alle, die es falsch verstanden haben mögen. Wir schätzen die Großeltern, das sollte in der Folge ja auch rauskommen. Ist es aber, glaube ich, auch. Aber es hat sich rausgestellt.
Naja, die Frau ist ja auch vom Fach, haben wir festgestellt.
Die kennt sich nämlich bestens aus. Wir hatten so zwei, dreimal ge-E-Mailt und
stellt sich raus. Sie liest selber viel vor und vor allem, sie bildet auch Lesepaten aus. Das sind natürlich auch ältere Menschen, aber auch jüngere. Und da lohnt es sich doch einfach mal, mit ihr direkt drüber zu sprechen. Lass uns doch mal anrufen.
Finde ich auch. Genau, das machen wir jetzt nämlich nicht mehr per Ping-Pong-E-Mail-Verkehr. Die rufen wir an.
Genau.
Guck mal, die E-Mail, da müsste die Telefonnummer stehen.
Die steht hier drin, die Nummer.
Ah ja, rufen wir an.
Hallo, hier ist Mechthild Kötze-Hillebrand.
Ja, schönen guten Tag. Sie haben uns ja auf eine der letzten Folgen geschrieben. Da haben wir uns ein bisschen über das Thema Leseförderung, auch über ältere Menschen unterhalten, die dann gerade auch vor Weihnachten in die Buchhandlung gehen. Und ja, das haben wir ein bisschen überspitzt formuliert und gesagt, die fragen dort nach dem guten Buch für die Enkel, das man dann gerne unter den Weihnachtsbaum legt. Und ja, da haben sie reagiert und gesagt, nee, also so pauschal darf man das gar nicht sagen. Und sie haben da ganz viel Erfahrung in dem Bereich der Ausbildung von Lesepaten, von Ehrenamtlichen.
Und wie haben Sie mit denen zu tun? In welcher Beziehung?
Genau, also ich mache alles. Ich mache Aktion mit Kindern, aber ich bilde auch Lesepaten aus, damit die mit Kindern, ich kann ja nicht alle Kinder unterrichten, bespaßen mit Literatur, wollen wir so sagen. Und damit auch mehr das machen und auch toll machen und unterrichte ich Lesepaten. Und bei den Lesepaten erlebe ich ganz oft, dass sie so, wenn sie in Ruhestand gehen, sagen, da freue ich mich schon drauf. Also gerade in Städten, in denen diese Ausbildung regelmäßig angeboten wird, da freuen die sich schon drauf. Oh, wenn ich jetzt in Ruhestand gehe, dann mache ich diese Ausbildung.
Also Sie sind vorher noch keine Lesepaten, die werden es erst.
Die werden es dann erst. Also ich bin viel in Mannheim und in Mannheim zweimal im Jahr diese Ausbildung und da erlebe ich das ganz regelmäßig. Woanders erlebe ich, dass die auch vorher schon Lesepaten sind. Und da werden die Kurse so immer mal wieder angeboten, regelmäßig. Aber da erlebe ich, dass die das schon sind.
Wie lange ist denn so ein Kurs, wenn man jetzt sagt, oh ja, ich möchte gerne Lesepatin werden oder Lesepate? Wie darf man sich das denn vorstellen?
Also in Mannheim sitzen wir wirklich den ganzen Tag. Das ist die offizielle von der Stiftung Lesen ausgearbeitete Art, wie man Lesepatin wird. Das wollen nicht alle, 6 Stunden. Dann mache ich woanders, sage ich, wir schaffen es auch in 3 Stunden und dann kann man immer noch mal sehen, ob man noch mal was anderes macht. Und auch 3 Stunden, aber 3 Stunden mache ich mindestens, 3 Zeitstunden. Mit einer Pause, aber und die Zeit verfliegt. Sie glauben es nicht, die verfliegt, egal ob ich die 6 Stunden mache oder ob ich die 3 Stunden mache.
Es gibt ja auch extrem viel zu vermitteln, ne?
Und es ist so abwechslungsreich und es ist so ein tolles Thema. Und ich fange immer an, weil das ging ja um die Großeltern jetzt. Wieso komme ich da drauf, dass die Großeltern nicht so naiv fragen, die gibt es auch. Aber die meisten sind da wirklich kompetent, habe ich festgestellt. Ich fange immer an, indem ich allen ein Buch in die Hand drücke. Und mit den Büchern provoziere ich auch. Also da sind Star Wars dabei, da sind Märchen dabei, da sind Klassiker dabei, wie Paddington. Es sind aber auch ganz top aktuelle Bücher dabei. Jeder hat ein Buch in der Hand und soll sagen, würde ich das den Kindern vorlesen.
Also das bringen die nicht mit, sondern das haben sie im Koffer bereit. Okay.
Ich habe die Bücher dabei, weil ich möchte ja gleichzeitig auch das Problem, welche Bücher wähle ich aus?
Ja.
Und damit nicht immer nur die alten Bücher, die man aus der Kindheit noch kennt oder von den eigenen Kindern drankommen, sage ich, nee, ich möchte eine bunte Mischung und ich möchte auch provozieren. Wenn ich so einer Oma, ich überlege schon, wem ich das gebe, so ein Star-Wars-Buch gebe, dann könnte ja erstmal sein, dass sie sagen, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich erlebe es aber anders. Ich wundere mich. Zu 80% sage ich, ja, ich habe schon gehört, Star Wars, dass die das interessiert. Und dann gucken sie sich das an. Dafür erlebe ich bei Paddington, nee, das ist zu altmodisch, das will ich nicht.
Okay.
Also, weil das die alten Zeichnungen noch, Illustrationen sind.
Also es gibt anscheinend dann schon so, auch durch das vielleicht in den meisten Fällen auch Umgehen mit den eigenen Enkeln oder auch die Erfahrung aus dem Vorlesen für die Kinder, dass man so einen bunten Wissensschatz mitbringt aus Erinnerungen und aus, das habe ich schon gehört, das ist momentan so richtig aktuell.
Ja, also die sind ja in den Medien auch unterwegs, das kriegt man schon mit. Und in der Stadtbücherei. Man darf nicht unterschätzen, dass die alle in der Stadtbücherei auch sind. Die müssen die Bücher auch gar nicht selber aussuchen. Die gehen in die Stadtbibliothek, zum Einkaufen natürlich in die Buchhandlung. Aber in der Stadtbibliothek sind immer Menschen, die sagen auch, wir beraten sie da gerne und empfehlen ihnen was. Hauptsache, die suchen sich Bücher aus, an denen sie selber Freude haben. Und das ist das, was ich vermitteln muss, dass sie sich nicht irgendein Buch aufschwatzen lassen von den Kindern oder von irgendwem, sondern dass sie selber das Gefühl haben, dieses Buch mag ich richtig gern.
Man merkt das, wenn pflichtgemäß nur vorgelesen wird, ne?
Genau, das merkt man ganz stark. Und das ist eigentlich eher das, was ich vermitteln will. Und nicht, welches Buch sie auswählen, weil da sind die eh überfordert bei dieser Menge. Und es gibt ja auch ganz viel. Da sollen sie zu den Fachleuten gehen.
Aus welcher Motivation oder wie erleben Sie das? Aus welcher Motivation möchten die gerne Vorlesepaten werden?
Ganz verschieden. Also es sind ja auch junge Leute dabei, die für ihre Kinder vorlesen und da einfach Vergnügen haben. Dann gibt es welche, die sich für einen Ruhestand ein Ehrenamt suchen. Und es gibt ja, ist ja ein schönes Ehrenamt, irgendwo vorlesen zu gehen, gerade wenn es so einen aktiven Verein gibt, der vor Ort das auch organisiert. Und das gibt es nicht überall, aber da, wo ich hingehe und eingeladen werde, da gibt es das.
Also die tauschen sich dann auch aus untereinander?
Der Austausch ist auch dabei, aber das kriegen die aus der Presse mit. Diese Vereine müssen sehr aktiv sein und sehr sichtbar sein, weil die wollen ja, also einmal brauchen sie immer neue Leute, die vorlesen, aber auch neue Orte, wo vorgelesen wird. Und wenn das keine Stadtbücherei ist, also in Mannheim ist es die Stadtbibliothek, da guckt man ja sowieso und kriegt es mit. Aber woanders sind es Vereine. Die müssen sichtbar werden und sichtbar werde ich nur, wenn ich oft in der Presse bin oder bei Aktionen bin, beim Weihnachtsmarkt zum Beispiel in so einem offenen Zelt vorlese.
Ich kenne das auch ganz häufig, dass in Grundschulen zum Beispiel bei Betreuungsangeboten, dass die sehr gerne genommen werden, die Vorlesepaten, die dann, da ist schon klar, die Frau Müller kommt jeden Donnerstag 2 Stunden dahin oder auch in Kindertagesstätten, die auch immer heilfroh sind, wenn da Großeltern oder Ehrenamtler genau vorbeikommen und dann wirklich eine fixe Stunde haben, wo vorgelesen wird.
Genau. Also in Kindergärten kann man sich sowieso, wenn man so ein Zertifikat hat, kann man sich da sogar selbst aktiv hinwenden. Aber es gibt immer auch Vermittlungsstellen, die das machen und die freuen sich schon darüber. In Schulen ist ja sogar so, dass es dann noch vom Verein Mentor die Lesepaten gibt, die diese 1:1-Betreuung außerdem noch machen. Sogar in Gymnasien inzwischen gibt es ältere Schüler, die, weil das Vorlesen, also ich habe es gerade mitgekriegt in der 5. Klasse, da mussten alle Kinder einmal lesen und dann wurde es ein Teil der Kinder gesagt, geht ihr doch mal regelmäßig und übt euer Vorlesen. Das Vorlesen nimmt zu und es ist eigentlich traurig, dass es nur ehrenamtlich gemacht wird. Oder in erster Linie ehrenamtlich.
Das stimmt.
Weil es gehört irre viel dazu, um das richtig gut zu machen. Viele machen das gut, aber ich habe früher immer gehört, auch vorlesen kann ich auch.
Ja.
Ich stehe aber manchmal vor einer Gruppe, vor Weihnachten hatte ich eine Gruppe, eine erste Klasse, kein Kind mit Deutsch als Muttersprache. Ich habe die Lehrerin sehr bewundert, aber die Lehrerin war froh, dass sie mal in der Stadtbücherei eine Veranstaltung außerhalb der Schule haben konnte. Die Kinder haben mir 60 Minuten zugehört. Mhm. 60 Minuten ist sehr lang.
Das stimmt. Und lesen Sie da nur vor oder erzählen Sie da auch? Oder
Ich lese interaktiv vor. Mhm. Also ich erzähle, ich baue Brücken zu dem Lesestoff durch Spiele, durch Erzählen, durch manchmal auch, weil ich irgendwas dabei habe. Ich habe Rituale. Wir machen zuerst mal Sport.
Sport?
Mhm. Wir machen zuerst Sport, weil man muss sich bewegen, man muss den Kopf freikriegen. Das geht durch Sport am besten und Sport ist am coolsten. Wenn ich sage, ich mache Sport, finden das alle cool und dann finden die Lesen plötzlich auch cool.
Also haben Sie schon mal die ersten Kinder auf Ihrer Seite?
Alle.
Alle?
Mhm. Alle. Mein Nachname ist Götze. Ich melde mich nur mit Götze. Und eine Zeit lang gab es einen berühmten Fußballer, der Götze hieß.
Ja, den gibt es immer noch.
Den gibt es immer noch, der ist noch nicht mehr ganz so berühmt. Wissen Sie, was ich 3-4 Jahre damals erlebt habe? Ich habe gesagt, ich bin die Frau Götze. Sind Sie die Tante von Mario Götze?
Ja.
Sofort war das Eis gebrochen. Mhm. Und jetzt erlebe ich es nicht mehr so oft. Ja, aber deswegen Sport, also bewegen im Sitzen. Ich will kein Chaos. Und bewegen mache ich immer wieder zwischendurch. Wenn ich merke, die können nicht ruhig, dann müssen die aktiv was machen. Dann kommen die zu mir und müssen mal mit einem zusammengeknüllten Zeitungspapier irgendwas zielen. Und das ist ein Schlammknödel von den Olchis meinetwegen.
Ah, okay. Also Sie bauen das mit der Geschichte sozusagen ein, mit dem Stoff.
Ich baue immer eine Brücke zur Geschichte. Mhm. Alles, was ich mache, hat mit der Geschichte zu tun.
Naja, wir haben, als wir Ihre Kritik an unseren Aussagen gehört haben, haben wir auch schon gesagt, naja, Sie kommen ja auch als Profi um die Ecke. Sie sind ja jetzt sozusagen nicht die Repräsentantin der allgemeinen Älteren, sondern Sie sind ja auch als Profi schon unterwegs.
Sie sind Fachfrau, eindeutig.
Genau. Und Sie wissen ja ganz genau, was Sie da machen. Und wenn Sie das jetzt so sagen, das ist natürlich schon, ich sag mal, die höhere Kunst, Kinder 60 Minuten lang auch in so einer unterschiedlichen Form dann auf so einem Aufmerksamkeitslevel zu halten. Das ist natürlich erstmal was vielleicht ja auch diese Lesepaten, denen Sie das so ein bisschen nahe bringen, dann erstmal auf den ersten Blick nicht schaffen können oder versuchen Sie das dort auch zu vermitteln?
Nein,
wie man
das sollen die gar nicht schaffen. Die sollen ihre 20 Minuten füllen und höchstens 40 Minuten. Aber die können da auch, also die haben alle Vorerfahrungen. Und das Schöne ist, wenn ich zum Beispiel welche habe, die Erzieherin sind, da muss ich nur mal kurz sagen, wie ich Lesen mit Spiel verbinde und dann haben die ein Panorama, ein Blumenstrauß an Ideen, viel mehr als ich. Und das haben alle, die einen spielen Gitarre, die anderen können Gedichte aufsagen, wunderbar, die dritten können malen, was weiß ich was. Alle haben schon ganz, die müssen nur auf die Idee kommen, das mit dem Vorlesen zu verbinden.
Also Sie kitzeln dann auch ein bisschen diese, sagen wir mal, schlummernden Fähigkeiten der Vorlesenden heraus, um zu sagen, naja, im Grunde ist es ja, es ist ein bisschen flapsig gesagt, aber im Grunde ist es ja Entertainment vor Kindergruppen. Und da ist alles erlaubt, was Aufmerksamkeit und Zuhören schafft.
Mehr oder weniger. Ich möchte gerne, dass es ein nachhaltiges Erlebnis ist. Und wenn ich nur einmal vorlese, ist nichts nachhaltig. Dann ist es sofort wieder vergessen.
Es gibt so einen schönen Satz von der Irmgard Clausen, Buchhändlerin in Coburg, die gesagt hat, es muss auch die Geschichte gut sein, weil es nutzt nichts, ich kann so toll performen, wie ich will und alle sind begeistert und wenn es dann ein Buch ist, wo man ja nur einen Teil oder den Anfang vorliest und dann haben die nachher die Geschichte, sind mit der Geschichte allein und lesen so, oh, die ist aber gar nicht doll. Also es muss auch die Literatur
muss
tragen.
Gut sein. Mhm. Und deswegen schimpfe ich immer auf die immer die einfachen Bücher, auch Erstlesebücher bin ich gar nicht glücklich mit, selten glücklich, wollen wir mal so sagen. Die Geschichte muss gut sein. Die muss richtig gut sein.
Warum sind Sie nicht glücklich sozusagen mit den Erstlesegeschichten? Zu dünn, zu wenig Stoff oder zu kurz auch?
Aber der Name sagt es doch schon. Erstlesegeschichten sind halt nicht erst Vorlesegeschichten, da kann man ja mit anderen Geschichten umgehen.
Ja, schon. Aber auch alle, wenn die Geschichte auch zum Selberlesen zu einfach ist, bringt es auch keinen Spaß. Lieber ein Bilderbuch lesen, wo der Text natürlich ein bisschen getrennt sein muss, geht nicht jedes Bilderbuch. Da sind gehaltvolle Geschichte oder ein Gedicht lesen als einen langweiligen Text. Inzwischen hat sich das schon gebessert. Mhm. Ich verurteile nicht mehr alle Erstlesebücher. Ich gucke genau hin.
Haben Sie da einen Tipp sozusagen, wo Sie sagen, ach, das eignet sich?
Der Stadtbär.
Ja.
Das war ein richtig gutes. Das ist eigentlich der Moritz Verlag.
Ja, ja.
Der Moritz Verlag macht richtig gut. Das sind eigentlich kleine Bilderbücher, die Sie jetzt als Erstlesebücher rausgeben. Und da sind viele richtig gute dabei.
Also die sich auch zum Vorlesen und wirklich eignen.
Für beides. Und auch zum selber lesen.
Zum Zweitlesen. Also ich nenne das gerne die bei Moritz Verlag die Zweitlesebücher. Also ein bisschen Leseerfahrung braucht man schon.
Natürlich.
Aber die sind
aber
gut
meine
gemacht.
Tochter hat zuerst ein Pixie-Buch gelesen. Und dann war sie stolz, ich habe ein Buch gelesen. Und dann hat sie sich rangetraut an andere Sachen.
Das geht mit Bilderbüchern, wenn die Schrifttype stimmt. Das ist ja auch wichtig, dass es serifenlos ist und so weiter und gut gesetzt ist. Dann ist das total, wie soll man sagen, die Kinder sind total stolz, wenn sie dann plötzlich ihr erstes eigenes Buch gelesen haben, auch wenn es nicht viel Text hat.
Ja. Genau. Und das ist die Motivation. Also wir sind ja alle für die Motivation da. Das üben können die Lehrer viel besser. Aber das Motivieren fällt ja weg, dadurch, dass weniger vorgelesen wird. Und das Vorlesen ist Motivation. Und es soll Spaß und Freude machen. Und das soll auch uns selber Spaß und Freude machen. Nur dann bringen wir auch den Spaß und Freude rüber. Wenn ich jetzt aber irgendwie Entertainment mache, auf Zwang, weil mir das die Dozentin so gesagt hat, dann ist das kein Spaß und Freude.
Nee, das war jetzt auch nicht so gemeint, sondern... Es ging ja eher für mich jetzt ums Rauskitzeln von den Fähigkeiten, die man da noch sehr, sehr gut mit verbinden kann. Also wenn ich singen kann, warum soll ich es dann nicht tun, wenn der Text es mir nahelegt, das zu machen?
Genau. Ich kann ein passendes Lied dazu singen vom Frühling und lese dann was vor mit Frühling oder wie auch immer.
Sie sagt,
oder ich dichte den eigenen Text.
Sie sagten vorhin eben, dass die meisten, die dort eben Vorlesepaten werden, dass die eben schon Vorbildungen haben. Wie sieht's denn aus? Was raten Sie denn denen, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt diese Ausbildung machen wollen, aber die sagen, ach, ich habe 3 Enkelkinder und irgendwie traue ich mich nicht so, aber ich würde das gerne.
Ja, also das Beste ist immer zu Hause schon mal laut lesen. Und wenn die 3 Enkelkinder haben, dann haben die das ja schon mal gemacht. Und dann ein schönes Buch raussuchen, also was einen selber fasziniert und nicht was ein anderer schön findet. Und damit habe ich schon mal Sicherheit. Dann brauche ich ein gutes Ritual, dann bin ich noch sicherer. Ein Ritual, was ich so richtig, richtig gerne mache und richtig gut kann. Weil das kann ich mit den Kindern zuerst machen, dann habe ich die absolute Sicherheit und dann kann ich auch loslegen. Vorlesen kann ich, wie ich will. Ich kann sogar im Dialekt vorlesen. Hauptsache langsam, laut und deutlich.
Und wahrscheinlich auf die Zwischenfragen eingehen. Kinder, aber gerade bei Bilderbüchern, die haben ja oft ganz viele Zwischenfragen. Sie entdecken was, sie sehen was auf dem Bild und haben dann Zwischenfragen dazu, zu dem, was sie sehen.
Die Frage ist, welches Ziel ich habe. Wenn ich dialogisches Vorlesen mache, sind die Zwischenfragen toll. Wenn ich aber vorlesen will und möchte, dass sie eintauchen in die Geschichte, dann ist eine Zwischenfrage mal gut, weil dann höre ich, die hören mir zu. Aber jede Zwischenfrage holt die Kinder raus aus der Vorstellungswelt, aus diesem Kopfkino. Das heißt, Zwischenfragen versuche ich ans Ende. Da versuche ich das Buch ein zweites Mal durchzugehen mit den Kindern. Und dann sind die Fragen dran.
Das ist oft wahrscheinlich aber ziemlich schwierig, weil Kinder entdecken ja gerade. Es gibt ja wahnsinnig tolle Bilderbücher, die einfach optisch so viel zu entdecken, also Figuren allein, die man entdecken kann. Und da kann man ja auch nicht zu früh umblättern.
Genau, oder ich mache es noch anders. Ich kann es ja ganz verschieden machen. Ich muss die Bilder ja noch nicht mal zeigen.
Ach so, okay.
Bei einem Durchgang. Ich muss sie irgendwann zeigen und ich will sie auch irgendwann zeigen. Aber ich kann auch sagen, jetzt lese ich erstmal vor. Oder wir gucken uns zuerst an und dann lese ich vor. Ich habe ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Oder ich zeige nur die wichtigen Bilder und akzeptiere dann, dass da auch eine Unterbrechung ist. Aber die Frage ist wirklich, was will ich? Und das Schwierigste heutzutage für Kinder ist, sich im Kopf vorzustellen, was ich gerade vorgelesen habe. Und das will ich trainieren, weil das ist das auch, wo die Lehrer drüber stöhnen. Die Kinder lesen technisch, aber sie wissen nicht, was sie gelesen haben.
Das stimmt, ja.
Mhm. Also,
im Grunde das Eintauchen in den Text, genau. Möchten Sie damit?
Das möchte ich, aber das müssen nicht alle wollen. Ich erzähle deswegen in meinen Seminaren auch immer, was alles beim Vorlesen nebenbei mit Freude gelernt wird. Das ist so immens viel, dass ich mir auch da aussuchen kann, was möchte ich eigentlich heute? Ne, da ist Nähe dabei, da ist Sprachkompetenz dabei, da ist Medienkunde dabei. Es ist eine lange Latte, was nebenbei gelernt wird. Grammatik wird nebenbei gelernt, ohne dass ich darüber reden muss.
Es eignet sich dann aber auch, glaube ich, wenn man nur vorliest, auch im ersten Durchgang gar nicht unbedingt jedes Buch, weil es gibt ja manche Bücher, wo der Text so, sage ich mal, rudimentär ist, weil es eher einfach durch die Bilder ergänzt wird und erst mit dem Bild zusammen überhaupt einen Sinn macht. Also das Bild erzählt sozusagen weiter. Also man muss wahrscheinlich da auch aufpassen, welches man nimmt.
Ja, aber dann kann ich ja das dialogische Vorlesen machen, das von Anfang an darauf abzielt, dass ich im Dialog mit den Kindern bin. Ich muss dann einfach eine andere Form finden. Mhm. Und dann ist das auch wunderbar, wenn mir das Buch sehr gut gefällt. Und manchen liegt das auch, die erkennen in Bildern selber ganz viel. Ich weiß nicht, wie gut sie Bilder lesen können. Ich bin schlechter drin, weil ich bin die Generation, die ohne Comic aufgewachsen ist.
Ja, wir mit.
Ja, genau.
Theoretisch.
Das macht viel aus. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, da ist es sehr bilddominant. Also Bilder zu dechiffrieren ist heute wichtiger denn je. Ja, unbedingt.
Ja, genau. So sage ich das auch. Aber da ich das selber nicht wirklich gut kann, konzentriere ich mich halt auf Wörter und Sätze, das, was ich gut kann. Und das würde ich auch jedem Lesepaten sagen oder der einfach vorlesen will. Konzentriere dich auf das, was dir wirklich liegt, weil die Bandbreite ist so groß und du kannst sowieso nicht alle Kinder erreichen und alle Ziele auf einmal abdecken. Mach das, was du gut kannst und wo du Freude dran hast. Letzte Woche war ich im Kindergarten zur Sprachförderung. Die Kinder kennen mich. Ich bin nicht immer da, aber immer mal wieder. Die kennen meine Rituale. Und ich hatte das Buch Trecker kommt mit von Ole Heinrich dabei. Mhm. Und da ist es so schön, da ist ein kleiner Junge, der will umziehen und sagt, aber der Trecker muss mit in die Stadt kommen. Trecker kommt mit. Und da, der ist auf jedem Bild versteckt. Der Trecker ist so groß, dass man den kleinen Jungen immer kaum sieht. Und außerdem ist noch eine Maus fast auf jedem Bild versteckt. Und da habe ich das natürlich so gemacht, die Kinder haben erstmal das Trecker kommt mit. Das haben wir erstmal rhythmisch, das haben sie dann immer mit vorgelesen. Und dann habe ich vorgelesen und die Bilder zwar gezeigt, aber nicht lange gezeigt. Und dann beim zweiten Durchgehen, dann haben die einen großen Kreis um mich gemacht. Es waren viele Kinder, viel zu viele. Also bitte Vorlesepaten, niemals so viele, wie ich da hatte.
Wie viele waren das?
Oh, das war alle Vorschulkinder, das waren 15 ungefähr. Mhm. Viel zu viele.
Viel zu viele, okay. Mhm.
Aber die kennen mich da alle und die Erzieherin die hält mir den Rücken frei. Also insofern klappt es da. Aber normalerweise sage ich 5 Kinder, nicht mehr als 5. Mhm. Und die passen auch in so einen Halbkreis um so ein Buch. Die stehen auch, man muss gar nicht immer Sitzplätze für die haben. Mhm. So, und dann habe ich mit denen wirklich auf jeder Seite gesucht, findet ihr das Kind und findet ihr diese Maus, die auf fast jedem Bild versteckt ist. Mhm. Und dadurch haben wir uns nochmal die Geschichte erzählt, während die Kinder aber geguckt haben, sich die Bilder angeguckt haben. Und die wissen nächstes Mal ganz genau, welche Bücher ich hatte. Die wissen alle Bücher. Ich bin seit September in dieser Gruppe. Mhm. Die wussten alle Bücher noch, die ich hatte.
Toll. Haben Sie vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, wo Sie sagen, das sind eigentlich meine Lieblingsbücher, die ich unglaublich gerne vorlese, weil die machen mir wahnsinnig viel Spaß, die machen den Kindern wahnsinnig viel Spaß. Sozusagen ein oder zwei Tipps, die wir nochmal auch weitergeben können.
Also ich habe immer neue Lieblingsbücher, aber eins zum Beispiel, was ich immer wieder gerne mache, ist von Anke Damm, Der Besuch. Gerade weil es so einfach ist und trotzdem sehr viel erzählt. Und dort, Anke Damm hat beides gemacht, Text und Bilder. Und das merkt man diesem Buch total an. Was ich immer noch total gerne mag, was leider überhaupt nicht so bekannt ist, ist Frag du Zwerg von Finn Ole Heinrich. das ist mein allerliebstes Lieblingsbuch. Ich darf es viel zu selten präsentieren und habe damit auch schon einen Geschichtenspaziergang in Mannheim gemacht, wo die Kinder mit dem Tablet rumgehen können, Station suchen können mit Actionbound. Mhm. Dann mag ich von Rafik Shami Fatima und der Traumdieb sehr gern, gerade auch als die syrischen Kinder kamen und die jetzt überall ja mit integriert sind. Ja, das sind so drei ganz verschiedene Bücher, sage ich mal, die ich total gerne mal. Projekt sozusagen ist für Ältere. Der Riesentöter. Der Riesentöter ist zwar für Ältere, der war in der Corona-Zeit, aber auch sonst, den benutze ich immer wieder, weil da geht es um den Impfstoff gegen Polio, der dann erfunden wurde. Und das war so eine schöne Doppelbödigkeit zur Corona-Zeit, die man gar nicht mal erwähnen musste. Der Riesentöter.
Passte dann in die Zeit natürlich wunderbar.
Ja, das sind doch tolle Empfehlungen nochmal.
Wir danken, dass Sie uns diese Tipps gegeben haben, den Hörern und Hörerinnen. Auch
den Einblick in die Ausbildung der Lesepaten.
Und vielleicht überlegt sich ja jetzt der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin, dass sie sagt, oh, das wäre ja mal was, wenn ich in Rente gehe.
Oder auch vorher schon.
Ich freue mich eigentlich immer, wenn jung und alt gemischt ist, weil das ist so schön inspirierend. Mhm.
Dann vielen Dank.
Ja.
Ja. Vielen Danke Dank für Ihre Zeit und für Ihre Fragen.
Genau.
Also, okay. Tschüss.
Tschüss. So, ich finde, das waren ganz, ganz tolle Tipps. Das sollten wir jetzt gerade mal hier. Komm, das tun wir, haben wir doch alles. Tun wir mal aus dem Regal. Pass mal auf.
Was war das Erste?
Ich würde von der Altersstufe hier, der Antje Damm, der Besuch. Der Besuch, Moritz Verlag, natürlich, Antje Damm. Und das gibt's übrigens auch, aber das ist im Keller, Kamishi Bai. Das gibt's als Kamishi Bai. Das heißt, du kannst auch die einzelnen Bilder, kannst du sozusagen in dieses Bühnenbild reinhängen, wo ganz viele Kinder zugucken können, ist nochmal ein Service. Und als Zweites,
die waren doch schon bei uns, Finn-Ole Heinrich und Dieter Zipfel, Trecker kommt mit.
Genau, und wer hat's gemalt?
Das ist Halina
Kirschner.
Kirschner.
Halina Kirschner, genau. Siebdruckverfahren, sehr schön, und beim Mayrisch Verlag.
Genau, und warte, hier habe ich das Dritte.
Ja.
Stadtbär von Katja Gehrmann ist auch im Moritz Verlag erschienen.
Auch wieder Moritz, siehst du, die machen die tolle Bücher. Und dann Rafik Shami, Fatima und der Traumdieb, und das hat die Ulrike Bayer illustriert. Ach, sehr schön. Also, darf ich nicht anfangen hier zu lesen. Nord-Süd im Nord-Süd-Verlag.
Ah, und ich habe hier gleich nochmal Finn-Ole Heinrich, Frag du Zwerg.
Ja, Frag du Zwerg, genau. Wer hat es illustriert? Das ist diese isländische Illustratorin. Raun Flügenring.
Das kann man kaum besser sagen, Stefan. Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Ja, ist eine ganz nette Frau, muss ich sagen. Sehr nette Illustratorin.
Ja, da haben sich die vielen Jahre in Island doch bezahlt gemacht.
Ja, freilich.
Ja. So, und das Letzte ist Ian Lawrence, Der Riesentöter, freies Geistesleben. Das ist ein richtig dickes Buch mit 352 Seiten, aber es zeigt eben auch, man kann auch umfangreiche Bücher, man muss sie ja nicht ganz lesen, kriegt man in 20 Minuten nicht hin. Aber man kann sich da schon spannende Sachen rauspicken und kann das auch gut in so eine Vorlesestunde oder in mehrere reinpacken.
Und das Schöne bei dem, gib mal her, das Buch, ja genau, das Schöne ist nämlich hier, finde ich, man kann das so portionieren, weil es ja auch selber Geschichten sind, es geht um Geschichten. Also insofern, das lässt sich wunderbar portionieren.
Aber apropos reinpacken, die ganzen Bücher, die können wir auch in die Shownotes reinpacken von unserem Podcast.
In die was?
In die Shownotes.
There's no business like show. Was meinst du jetzt?
Naja, da unten, wo alles drin steht.
Ach, da unten, wo alles drin steht.
Da kann man sich direkt rauskopieren.
Du bist jetzt gar nicht bei uns in der Praxis. Ich sehe schon, du bist schon wieder. Jawohl.
Einfach da rauskopieren und ausdrucken und in die Buchhandlung oder die Bibliothek mitnehmen.
Mhm. Also, wo es so staubt, ich weiß nicht, wo du die letzte drei Bücher rausgeholt, wo es so staubt, da würde ich sagen.
Ah, ist die Luft wieder trocken jetzt mit den Büchern.
Kommt schon.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.